Hallo Georg.
Hallo Daniel.
Wir haben ja letzte Woche nach dem zweiten Skype-Bier angefangen, ein bisschen über Staatsverschuldung, Inflation, Geld, das Geld, das auf die Bäume wächst, den Corona-Bond, den sie jetzt auflegen wollen, philosophiert, effiziente Märkte und so. Und da sind wir irgendwie drauf gekommen, dass wir gar keinen Plan haben.
Na, aber es war trotzdem sehr, sehr spannend irgendwie. Finde ich voll.
Und jetzt haben wir einen Gast, der uns das alles sehr kompetent und gut erklären kann.
Ja, ich glaube auch. Martin Wagner ist seit letztem Herbst Professor an der Uni Klagenfurt am Institut für Volkswirtschaft. Er unterrichtet auch an der Universität Laibach, war zuvor Professor an der Universität Dortmund 2017-18, war auch noch Chefvolkswirt der Bank of Slovenia und den Gouverneur er immer noch berät. Habe ich jetzt alles richtig gesagt, Herr Professor?
Ich glaube, das passt. Die Feindetails, die kann man dann auf der Homepage irgendwann nachschauen. Sollte es wirklich jemanden interessieren. Aber mich würde interessieren, wer jetzt dieser Gast ist, der das kompetent erklären soll.
Tja, dann wenn wir nur zu dritt sein und Daniel bereits mich ausgeschlossen hat, sind Sie das.
Na gut.
Willkommen beim Tischcast, Herr Professor.
Dankeschön, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Ja, Daniel.
Ja, also im Prinzip die Hauptfrage oder das, was uns am meisten interessiert hat letztes Mal, ist quasi, wie das mit dem Geld funktioniert. Woher kommt jetzt dieses Rettungspaket im Allgemeinen? Wir haben über dann, also meine große Sorge war, dass die Inflation dadurch steigen muss. Der Georg hat dann gemeint, es gibt keine Inflation mehr seit 1980. Georg, da kannst du gerne ein bisschen ausführen. Keine wirkliche. Und dann haben wir über Warenkopf philosophiert und Geld, das auf den Bäumen wächst und ja, wie das jetzt wirklich funktioniert, ob ich vor großer Inflation Angst haben muss für meinen Cash-Erspartes, das man momentan sagt, im ersten deflationären Schock gibt es einmal Cash is King, weil Lohn ausfällt und so und dann irgendwann werden wir dafür mit Inflation bezahlen. Gibt es den Goldstandard noch? Ich weiß, es ist Basics, das ist seit den 70er Jahren Tabu, aber können wir eigentlich Geld drucken ohne Ende?
Große Fragen, viele Fragen. Ich habe versucht ein bisschen mitzuschreiben und ich versuche vielleicht vom weniger philosophisch Spannenden, also eher vielleicht vom Praktischen auszugehen und versuchen uns vielleicht von dort in die größeren Fragen vielleicht ein wenig vorzutasten. Ich glaube, eine Frage war ja, die ist ja auch sehr aktuell im Moment, woher kommt jetzt dieses ganze Geld für diese ganzen Rettungspakete? Und da gibt es zwei Komponenten und das entspricht jetzt, ich werde das jetzt nicht weiter vertiefen und da jetzt nicht sozusagen ausholen ewig lange, und das entspricht aber im Prinzip genau den beiden Politikmaßnahmen oder den zwei Playern politischer, wirtschaftspolitischer Natur, die eigentlich in einer makroökonomischen, kurzfristigen Krise zum Einsatz kommen können. Das ist zum einen eben die Geldpolitik, das ist das, was Notenbanken beitragen können, und das ist zum anderen die Fiskalpolitik, das, was also einzelne Länder oder auch andere Einheiten, das könnte ja auch die EU sein oder Bundesländer, je nachdem, wie die Länder irgendwie strukturiert sind, beitragen können. Und beides ist im Moment versucht, einen Beitrag zu leisten, wobei wir im Moment eben bemerken, dass aufgrund der Tatsache, dass die Europäische Kommission, die Europäische Union nur über ein sehr beschränktes Budget in der Tat verfügt. Das erwähne ich deshalb, weil immer diese Diskussion ist, auch jetzt wieder über den Finanzrahmen der EU, wo diese Frage war, also vor der Corona-Krise war das ja noch ein Thema, ob jetzt für diesen nächsten 6- oder 7-jährigen Budgetrahmen die Beitragszahlungen brutto über 1,07% wachsen dürfen oder nicht. Nur um sozusagen die Größenordnung zu sagen, das EU-Budget ist relativ beschränkt. Daher ist es so, dass eigentlich nur Nationalstaaten in erster Linie jetzt zunächst mal mit Fiskalpaketen rauskommen können. Und wie wird das finanziert? Na, das wird finanziert mal zunächst kurzfristig durch, rein technisch durch zusätzliche Staatsverschuldung. Wie groß sind die ausmaßtechnisch? Das österreichische Paket im Moment hat ein Volumen von um die 40 Milliarden, mehr oder weniger. Und davon ist die Hälfte als Garantie ausgestaltet und die Hälfte circa als wirklich, ich sag mal, Geldleistungen im engeren Sinn. Das heißt, 20 Milliarden Rahmen zusätzlicher Verschuldung könnte hier jetzt in Österreich zum Beispiel passieren. In Slowenien ist das entsprechende Volumen ungefähr 3 bis 4 Milliarden. Also die Größenordnungen sind ungefähr gleich groß. Manche Länder klotzen, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr. Deutschland zum Beispiel hat ein unbeschränktes Haftungspaket beschlossen. In Italien gibt es ein großes Paket. Und auf europäischer Ebene ist im Moment nur die Diskussion, ob dieser Stabilitätsmechanismus das richtige Vehikel ist dafür, um hier jetzt einzugreifen oder nicht. Und die zweite Frage, die auch gerade jetzt, ich glaube letzte Nacht war wieder so ein 16-stündiges Marathon-Meeting oder vorletzte Nacht, der Finanzminister weil das eben auch gekommen ist, die Frage, ob es ein gemeinsames europäisches Schuldpapier jetzt unter dem Namen Corona-Bond, früher unter dem Namen Euro-Bond geben soll oder nicht. Das ist eine spannende Frage. Das ist eine Frage, die, glaube ich, mehr Dynamik bekommen wird, je nachdem, wie tief diese Rezession oder Krise auch noch sein wird. Da gibt es verschiedene Szenarien. Darüber kann man vielleicht nachher noch was sagen. Der zweite Punkt ist eben die geldpolitischen Maßnahmen im Euroraum koordiniert durch die Europäische Zentralbank, implementiert durch die Mitgliedsnotenbanken. Und da gibt es eben ein sehr, sehr großes zusätzliches Anleihenkaufprogramm. Das ist das Pandemic Emergency Purchase Program. Zusätzlich zu den bereits seit der Finanzkrise laufenden Nicht-Standard-geldpolitischen Maßnahmen, also diese ganzen Wertpapierkäufe. Die Idee dieser Wertpapierkäufe ist eben die, für möglichst breite und in dieser Krisenzeit besonders viele Anlageklassen oder Formen oder Wertpapiere, wenn man so will, die Refinanzierungskosten gering zu halten. Das hilft nicht nur Privaten natürlich, das hilft natürlich auch Staaten, weil ein Ziel dieser Anleihenkäufe, zum Beispiel für Italien, war es in den letzten Wochen sozusagen relativ starkes Anleihenkaufprogramm im Gange, innerhalb des Mandats natürlich, führt eben dazu, dass so ein Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen eben nicht so weit nach oben geht, wie er es sonst vielleicht würde. Das heißt, sowohl von der Finanzierungsseite, wenn man das so möchte, sprich die Zinsen tief zu halten, vielleicht auch die Liquiditätsversorgung der Banken, sollte man erwähnen, zu gewährleisten, wird einiges getan. Das ist die Notenbank-Sicht. Und ich sage mal, diesen Nachfrageausfall, der durch den wesentlichen Shutdown oder Lockdown vieler Volkswirtschaften entsteht, das ist die Aufgabe der Fiskalpolitik, hier diesen Nachfrageausfall zu kompensieren. Und die beiden Maßnahmen gemeinsam, diese Maßnahmentypen, Blöcke, Pakete, die sollen halt gemeinsam dazu führen, aus dieser Rezession vielleicht weniger tief abzusacken oder vielleicht auch weniger Zerstörung oder weniger Risse in dieses ökonomische Netzwerk zu bringen, damit, wenn es wieder losgeht, sozusagen mit möglichst wenig Verzerrung auch wieder losgeht. Weil wir haben jetzt in Österreich, Sie unterbrechen mich, wenn es fad wird, okay? Wir haben jetzt in Österreich auch diese Rekordarbeitslosigkeit innerhalb sehr, sehr schneller Zeit und zusätzlich noch ein großes Kurzarbeitspaket. Und es wird eben total wichtig sein, zu versuchen, nach dieser Krise, wo wir den Verlauf alle nicht kennen, möglichst dafür zu sorgen, dass die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt möglichst gering bleiben. Und deshalb ist es ja so wichtig zu versuchen, dass möglichst viele Beschäftigte auch in ihrer Firma, und sei es auch nur mit Kurzarbeit, zu 0 Stunden enthalten bleiben, weil dann sozusagen ein bestehender Vertrag nachher einfach wieder weiter mit Leben erfüllt werden kann. Und das kostet jetzt alles was. Das ist natürlich eine Frage, im Endeffekt ist es eine politische Frage, ist es das wert oder nicht? Das ist wenn man es ganz nach hinten, ganz durchdekliniert, ist es vielleicht eine moralphilosophische Frage, ob es das wert ist oder nicht, aber vielleicht jetzt nicht wirklich eine ökonomische im engeren Sinn. Wir werden schauen, wir werden es alles sehen, ob das funktioniert. Es wird viel davon abhängen, auch wie sich dieser Pandemieverlauf wirklich durchfrisst jetzt durch die einzelnen Länder, ob es da jetzt eine Welle gibt, ob wir damit rechnen müssen, dass es mehrere Wellen gibt, ob da vielleicht nächsten Herbst, Winter nochmal eine große Welle kommt, all das ist heute unsicher. Sicher ist, es wird eine Rezession geben dieses Jahr, ja. In vielen Ländern.
In Daniel seiner Frage waren irrsinnig viele Aspekte drin, in ihrer Antwort natürlich auch. Ich möchte auf eins eingehen, das, was der Daniel auch schon angesprochen hat. Makroökonomik 1, erste Vorlesung, die Sie auch geben. Ich habe die damals beim Professor Bodenhöfer einmal gehört und beim Professor Haber. Erste Geschichte, je mehr Geld in den Markt gepumpt wird, umso größer die Gefahr von Inflation. Wir haben jetzt in der Finanzkrise 2007, 8, 9 gelernt, dass das eigentlich nicht mehr stimmt. Warum stimmt das nicht mehr?
Also ich glaube mal, dass die Grundaussage so schon verkürzt ist. Je mehr Geld im Markt, umso mehr Inflation, hat, glaube ich, so in der Form noch nie gestimmt. Wenn man sozusagen zurückgehen will in die Geschichte, und das ist jetzt vielleicht wieder langweilig, was sozusagen früher in Zeiten auch des Monetarismus oder vielleicht in den Hochzeiten der Deutschen Bundesbank quasi ein wesentlicher Gedanke war der, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wachstum der Geldmenge, einer bestimmten Geldmenge, um genau zu sein, und über die längere Frist. Und was die längere Frist ist, zwei Ökonomen, vier Meinungen. Über die längere Frist wird es irgendwann in entsprechende Inflationsraten transmittiert werden. Die Frage, was die längere Frist ist das eine. Das zweite ist, wir beobachten das seit langer Zeit nicht. Wir beobachten sozusagen eigentlich seit ungefähr 10 Jahren, vielleicht schon seit vor der Finanzkrise, dass dieser Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflationsrate nicht mehr der war, der vielleicht vorher gewesen ist. Darüber kann man vielleicht nachher noch sprechen, was es da jetzt die wirtschaftswissenschaftlichen Vermutungen sind. Das heißt, dieser Nexus, der vielleicht gar nie so direkt bestanden hat, da gibt es interessante wirtschaftshistorische Fragen, was jetzt wirklich in den Arbeiten von Friedman genau gefunden wurde oder eben nicht. Also Milton Friedman ist da der eine Hauptvertreter quasi dieses Monetarismus. Also das war nie so ganz klar. Und jetzt ist die Frage wiederum kurzfristig, langfristig. Also kurzfristig, das wurde auch vorher schon gesagt, in so einer rezessiven Situation wie jetzt ist, glaube ich, kurzfristig Inflation das kleinste aller Probleme. Bei einer Rezession, die, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm wird, vielleicht größere Ausmaße annimmt als die Rezession infolge der Finanzkrise, da würde ich mir kurzfristig für Inflation oder um Inflation eigentlich wenig Sorgen machen. Was das langfristig bedeutet, ist, wirklich in gewissen Sinn irgendwie, auch wenn es sozusagen um dieselbe Größe geht, da gibt es verschiedene Meinungen, und das ist ein Thema, über das ich seit dieser Corona-Krise auch selber viel nachdenke, weil eine der Erklärungen, warum es im Wesentlichen seit dieser Finanzkrise trotz des hohen Geldmengenwachstums, das aber sozusagen vielfach auch dazu geführt hat, dass Bilanzsummen, sage ich mal, bei verschiedenen Finanzinstitutionen, also die Bilanzen länger geworden sind, was ja jetzt nicht direkt quasi nachfragewirksam war, weil das Originalmotiv, warum diese erhöhte Geldmenge in höhere Preise überführt, geht ja eigentlich sozusagen über stärkere Güternachfrage, dass einfach sozusagen mehr gekauft wird und deshalb, wenn die Preise sozusagen anziehen würden. Diesen Nachfrageschub hat es damit bei diesen inflationären, also eben, nein, Entschuldigung, nicht inflationären, durch diese Non-Standard-Geldpolitik viel weniger gegeben. Das heißt, wir haben ja diese Geldpolitik verwendet, wurde ja verwendet, um aus einer tiefen Rezession rauszukommen, aber nicht, wir sind damit nicht über etwas gekommen, was Ökonomen heutzutage Potenzial-Output nennen oder sowas wie natürlicher Output. Das heißt, wir waren da jetzt quasi nicht in einer Überhitzungsphase drinnen, wo dann auch durch vielleicht hohe Kapazitätsauslastung diese Preise dann stärker angezogen hätten. Das war der interne Grund. Ein zweiter interner Grund, zumindest in Europa, war doch relativ starke Ungleichgewichte. Also großer Leistungsbilanzüberschuss bei Deutschland, Österreich und auch Slowenien, Leistungsbilanzdefizite oder auch sozusagen wenig Wachstum, rezessive Tendenzen in anderen Ländern, Italien zum Beispiel. Das heißt, dieser Mix hat auch dazu geführt, dass nicht die ganze Eurozone auf jeden Fall irgendwie einen gemeinsamen gesamtwirtschaftlichen Boom erlebt hätte. Und es gab da auch noch eine dritte Komponente gegeben, und ich glaube, die ist für die nächste Zeit vielleicht die eine spannende zumindest, ein gewisses Maß dieser Ökonomen nennen es die Missing Inflation. Also man denkt schon darüber nach, weil sie sozusagen auch wirklich sehr tief ist im Vergleich zu dem, was man so erwarten würde, bis zu einem gewissen Grad. Also unterhalb der 2%, die ungefähr die EZB als Ziel hat, ist der, dass durch was gemeinhin so als Globalisierung bezeichnet wird, es möglich war, dass sozusagen viele Güter in den letzten Jahren durch kostengünstige Alternativen über internationalen Welthandel in die, ich sage mal, OECD-Länder gekommen sind. Das hat einen gewissen Inflationsdruck genommen. Man kann es umgekehrt formulieren, dadurch, dass mehr Länder an der internationalen Arbeitsteilung teilgenommen haben, China ist natürlich das Beispiel, war mehr Konkurrenz auf dem Gütermarkt. Und das führt natürlich dazu, dass die Auftriebstendenzen gesunken sind. Das heißt, wir haben sozusagen quasi weniger Inflation durch Globalisierung importiert, wenn man so möchte. Falls ich mich da irgendwie... Ja, ja. Wissen Sie, was ich meine hier?
Okay. Ja, ja.
Gut. Wann jetzt genau die Inflation kommt, weil ich glaube, das ist irgendwie der Hintergrund der Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich weiß nicht mal, ob sie kommt. Diese große Inflation, vor der wir uns fürchten. Ich sehe das jetzt auf Sicht nicht als wesentliches Problem.
Wann, also... Als Zwischenfrage, wenn wir jetzt sagen, 40 Milliarden von einer 280 Milliarden Staatsverschuldung ist ja kein jetzt kleiner Betrag für so eine kurze Zeit. Wie lange können wir uns das leisten? Solange es keinen Impfstoff gibt, ist ja immer die Frage, wie schnell öffnet man wieder? Wie lange können wir uns das leisten, bis wir dann doch irgendwann mal über Hyperinflation nachdenken müssten?
Wiederum zwei Sachen. Die Hyperinflation, vor der sie sich sehr fürchten, ist hier immer noch kurzfristig, mittelfristig nicht das Problem. Weil zunächst einmal die Frage, was kann man sich an Staatsschulden leisten, ist ja auch die Frage, durch wen ist sie finanziert und zu welchen Kosten ist sie aufgenommen. Dazu zum Beispiel, Japan hat eine Staatsverschuldung von deutlich über 200%. Ich glaube, die liegen bei 240-250% des Bruttoinlandsprodukts. Und die Zinsen, die japanische also die Erträge, die japanische Staatsanleihen abwerfen, sind trotzdem sehr, sehr tief. Das heißt, Japan kann offensichtlich mit dieser hohen Staatsverschuldung leben. Andere Länder, Griechenland hatte, ich glaube, auf dem Höhepunkt der Krise ungefähr 180%, aber Zinsen zu bezahlen, die quasi für kein Land refinanzierbar gewesen wären. Das heißt, die Höhe ist nur ein Aspekt. Finanzmärkte sind ja irgendwie vielleicht zwar zu einem Teil auch irrational, zu einem guten Teil aber auch vorausschauend, werden immer auch bewerten, was sind die mittel- bis langfristigen Perspektiven dieser Volkswirtschaft. Das ist einmal das eine. Das zweite, können wir uns das leisten? Wir können uns das so lange leisten, das ist eine Nicht-Antwort in gewissem Sinn. Solange jemand bereit ist, diese Staatsschuldtitel Österreichs, wenn wir von Österreich sprechen, auch zu kaufen.
Zu 0% derzeit, oder? Oder ganz knapp
drüber? Ja, de facto zu real negativ. Also jetzt in der Rezession wären die Realzinsen vielleicht positiv, aber in den letzten Jahren waren es real negative Verzinsungen. Insofern ist das jetzt da bei der Zinsfrage ist erst wieder die Frage, Staatsschulden werden ja typischerweise sozusagen umgeschuldet. Also es ist alles rollierend. Da stellt sich dann nur die Frage, wenn irgendwann die Zinskurve wieder steigt, wie es dann mit der Zinsbelastung wird bei einem höheren Staatsschulden Bestand, wenn die Neuverschuldung, also die Umschuldung auch großteils, wenn die dann zu höheren Zinsen wieder stattfindet. Das ist eine Frage, woraus ich sozusagen schließen würde, dass viele Finanzminister in Europa und anderswo ein Interesse hätten, dass die Zinsen relativ tief bleiben.
Ich habe letztens ein Interview gehört von einem amerikanischen Politiker, Volkswirt, der bei der Fed gearbeitet hat, während der Finanzkrise 2008, und der meinte, dass Daniel Kashkari, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der meinte, der war damals mit bei dem Bailout-Programm von den Banken, und der meinte auf die Frage, was man damals gelernt hat daraus, wenn sie heute das noch einmal machen müssten in der Finanzkrise 2007-2008, dann würden sie noch größer und noch schneller reagieren, als ohnehin damals reagiert worden ist. Ist das jetzt noch größer und noch schneller angegangen worden in dieser aktuellen Krise?
Das ist eine andere Krise. Die Finanzkrise 2008, 2009 hat wirklich im Endeffekt bezüglich des Krisenbehebungsmechanismus war wirklich fokussiert auf Finanzinstitutionen, den Finanzsektor, wenn man so will. Und dort kann man auch sozusagen sehr schnell reagieren. Ne? Man kann Banken kaufen, man kann Banken stützen, man kann mit Liquidität der Notenbank Banken am Leben erhalten. Das geht alles quasi über Nacht. Und da sind die Notenbanken auch sehr, sehr stark aktiv. Das heißt, wenn Sie sich die Volumina anschauen, ich glaube, die Federal Reserve hat ebenfalls ein 700 Milliarden Dollar Paket, glaube ich, geschnürt. Eben das von der EZB 750 Milliarden Euro. Das sind schon große Volumina. Die Notenbanken haben alle auch gelernt seit der letzten Finanzkrise, auch mit diesen Nicht-Standard-Maßnahmenpaketen die Märkte zu entlasten und zu unterstützen. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Man hat Erfahrung, das ist leichter gegangen. Was aber jetzt anders ist als in der Finanzkrise, ist, dass wir wirklich nicht nur einen Finanzschock haben. Der Finanzschock ist jetzt in dem Fall quasi eher, der Finanzsektor, Entschuldigung, ist in dem Fall jetzt eher quasi ein Betroffener als ein Auslöser. Wo jetzt der Schock wirklich herkommt, ist, dass wir quasi einen verordneten Angebotsschock haben, weil viele ökonomische Aktivitäten einfach verboten sind. Und dieser sinkende Einkommen, weil viele Aktivitäten verboten sind, führt dann in diesem Multiplikatorprozess, wie wir Volkswirte sagen, über diese reduzierte Nachfrage zu einem echt großen realwirtschaftlichen Schock. Und für einen realwirtschaftlichen Schock kann man einfach nicht so schnell reagieren, wie auf irgendwelche Veränderungen eines Bilanzposten bei einer Bank. Da muss man wieder, ja?
Eine der Arten, wie darauf reagiert wird, es wird so unter Anführungszeichen Geld in den Hubschrauber abgeworfen. Ja?
Also, ja, nicht ganz.
Also Unternehmer, Einzelunternehmer etc. werden ohne Fragen zu stellen 6.000 Euro vergeben. Das ist schon ein bisschen Hubschrauber.
Oder? Nein, ja, nein, weil der Hubschrauber, also der metaphorische Hubschrauber, ich glaube Milton Friedman hat in seinen Heydays vielleicht wirklich geglaubt, der Hubschrauber muss herumfliegen, ist ja der, dass sozusagen die Notenbank direkt Geld druckt und verteilt. Jetzt wird es aber über Staatsverschuldung finanziert. Das heißt, es steht ein ganz normaler Schuldentitel über Defizitfinanzierung dahinter. Aber im Prinzip jede mehr oder weniger Transferleistung, die nicht überprüft wird, wäre dann ja immer schon so eine Art Hubschrauber gewesen de facto. Es ist eine Notmaßnahme, die über Staatsverschuldung ganz zunächst noch sauber finanziert wird. Und nicht direkte quasi direkt aus der Notenpresse. Aber ich wollte nur kurz fragen, weil die Frage war ja sozusagen, wird schnell reagiert. Ich glaube, realwirtschaftliche Prozesse dauern einfach länger. Also gewisse Dinge müssen produziert werden. Ich habe einen Arbeitsvertrag und dann habe ich wieder keinen, dann habe ich wieder einen. Und gegeben, dass diese Dinge einfach viel länger dauern als Finanzmarktphänomene, bin ich schon der Meinung, dass in gewissem Sinn hier durchaus, ich sage mal, relativ schnell und zügig auch reagiert wird. Es hat so ein bisschen gedauert, bis die einzelnen, ich sage mal, Player sich gefunden haben, aber im Prinzip, ich denke, es gibt entschlossene fiskalpolitische Maßnahmen in vielen, vielen Ländern.
Ich hätte gerne eine dumme Frage gestellt. Staatsverschuldung umgerechnet jetzt, ich glaube, das sind alte Zahlen, aber wir haben pro Erwerbstätigen ca. 65.000 Euro Schulden. Bitte korrigieren Sie mich auf das Richtige. Aber unsere Staatsverschuldung steigt ja, wenn wir das jetzt mit einem Häuselbauer oder so irgendwie vergleichen wollen. Wann haben wir vor, die Staatsverschuldung irgendwann wieder zurückzuzahlen oder werden wir einfach die nächsten 200, 300 Jahre immer höhere Staatsverschuldungen haben?
Weder noch. Tut mir leid. Also ich weiß, aus der deutschen Politik kommt dieser Vergleich mit der schwäbischen Hausfrau und ja, man muss sein Budget in Ordnung halten und ich bin ein Häuselbauer und so weiter. Aber das ist ein schlechter Vergleich auf der makroökonomischen Ebene. Ja, sozusagen eine Volkswirtschaft gibt sich ja selber den Rahmen für viele Dinge vor. Während wenn ich ein privater Häuselbauer bin, dann habe ich vieles vorgegeben. Was ich damit sagen will, ist, grundsätzlich sind mal die Gestaltungsmöglichkeiten eines Staates im Endeffekt oder einer Bevölkerung in einem Staat, die sich ja quasi per Verfassung und Gesetzgebungsprozess selber einen Rahmen gibt, die sind viel, viel weiter und viel, viel breiter. Es gibt ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung jetzt gehen werden, aber nur um zu illustrieren, was damit im Extremfall gemeint sein könnte. Wenn es Kriege gibt, wie zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, wird Finanzierung per Kriegsanleihe unter Umständen sogar zwangsverordnet. Es hat im Ersten und im Zweiten Weltkrieg jeweils sogenannte Zwangskriegsanleihen gegeben. Sie können als Häuselbauer sozusagen nicht zu ihren Nachbarn in der Neubausiedlung gehen und bei denen eine Zwangsanleihe einheben. Also das können Sie versuchen, aber das wird vor Gericht da enden. Also ich glaube, dieser Vergleich ist nicht so gut, ja? Weil man einfach unterstellt, dass der Gestaltungs- und Handlungsspielraum eines Staates vergleichbar ist mit dem individuellen Gestaltungsspielraum. Aber das stimmt nicht. Der ist viel breiter. Das Zweite ist, wird die Staatsverschuldung zurückgezahlt oder steigt sie immer mehr? Wenn Sie sich die Zeitreihen Staatsverschuldung durch Bruttoinlandsprodukt anschauen, über die letzten 20, 30 Jahre, gibt es bei WIFO, Östat oder sonst wo, dann werden Sie sehen, dass die zwar immer steigt, aber nicht immer steigt, dass die auch manchmal zurückgeht. Und Österreich hat auch nach der Finanzkrise, wo die Staatsverschuldung, das ist jetzt nicht die exakte Zahl, ich sage mal 80% plus irgendwas war, die wieder runtergebracht auf irgendwas zwischen 60% und 70%. Ja? Das heißt, in 10 Jahren ist die auch wieder um gute 10 Prozentpunkte gesunken. Und wie ist die gesunken? Der Quotient ist deshalb am stärksten gesunken, weil der Nenner, nämlich das Bruttoinlandsprodukt selbst, gewachsen ist. Das ist der entscheidende Punkt. Sie kommen aus Staatsverschuldung raus, natürlich durch Zurückzahlen wäre eine Möglichkeit, wird aber eher umgeschuldet. Sie kommen raus aus der Staatsverschuldung im Prozent zum Bruttoinlandsprodukt, wenn das Bruttoinlandsprodukt stark wächst.
Ja? Jetzt wird es aber heuer stark fallen. Wie viel geht da aus?
Da gibt es unterschiedlichste Prognosen und Szenarien. Das milde Szenario, das WIFO und IHS vor circa 1 oder 2 Wochen als Szenario, nicht als Prognose wirklich bei der Präsentation der Frühjahrsprognose hergegeben haben, war, ich glaube, das WIFO war -2% und IHS -2,5% oder umgekehrt. Gerade gestern ist das Frühjahrsgutachten dieser 5 deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute vorgestellt worden. Die haben jetzt eine Zahl von -4,2% drinnen Wobei man auch dazu sagen muss, das ist auch ungefähr so ein mittleres Szenario. Da haben wir jetzt diese 8-9 Wochen Lockdown oder so und dann geht das wieder ohne weitere Wellen wieder zurück. Aber es gibt auch das erste Gutachten, die erste Schnellschätzung des IFO-Instituts in München war ja das Worst-Case-Szenario, das in den Medien rezipiert wurde. Da ist man von -21% ausgegangen. Also es wird negativ sein. Wie weit hängt von den nächsten Wochen ab? Hängt wahrscheinlich sogar vom Herbst ab. Aber eines ist klar, je länger es dauert, umso stärker. Also ich glaube, die Effekte werden negativ progressiv sein. Also ich glaube, eine doppelt so lange Zeit ist nicht doppelt so schlimm, sondern mehr als doppelt so schlimm. Mhm. Im Effekt. Ja, weil eben mehr und mehr dieser Verknüpfung.
Ja? Also wie kann man sich das vorstellen, ein Wirtschaftswachstum, das um 21% einbricht? Das braucht normal 6-7 Jahre, bis das dort oben ist wieder, oder?
Also wie es einbricht, ist relativ rein algebraisch, ist es leicht. Wir haben 12 Monate, das heißt, jedes Monat entspricht ungefähr 8%. Und wenn Sie sagen, 1,5 Monate passiert gar nichts, einfach nur als algebraisches Beispiel, haben Sie schon mal 12% weg. Und bei 21, das wären irgendwie 2-3 Viertel Monate. Das heißt sozusagen, ja, wir merken jetzt, wir haben eine Aktivität, die ist sozusagen in manchen Sektoren quasi auf Null runtergefahren, dass wir jetzt einen Monat oder vielleicht auch mehr erleben, wo vielleicht die Wirtschaftsleistung ungefähr die Hälfte des normalen Niveaus ist. Und wenn ein Monat ungefähr 8% zum BIP beiträgt und es fehlt die Hälfte, haben Sie schon, wenn Sie einfach alle Monate gleichsetzen, eine Rezession in der Höhe von 4%.
Also wir stecken gerade mittendrin und trotzdem kann ich es mir irgendwie schwer vorstellen, fassen, das tun Sie den Daniel.
Schauen Sie beim Fenster raus, Sie sehen niemanden, der irgendwas tut.
Ja.
Das ist die Rezession.
Was mich da in dem Hinblick ein bisschen mehr wundert, sind die US-Märkte. Also ja. Ich möchte nicht, dass irgendein Investment-Advice abgeben, aber oder Prognose für die Kursen, für die Kurse, aber die sind stark gefallen, haben sich dann relativ gut wieder erholt. Und die sagen, also wenn man das so berechnet, das sind 1-2 Monate back to usual und alles ist wieder so, wie es vorher war. Von diesen ganzen Ausfällen, jetzt Beispiel Tourismus oder Sachen, die ich einfach nicht mehr aufholen kann, die sind im Markt quasi, also die gehen von einer V-Recovery aus, sehr schnell gehen wir wieder zurück zu dem, so wie es Trump sagt, easy breezy und wir starten gleich wieder.
Also typischerweise ist es ja so, dass nach so diesen Hiobsbotschaften, sage ich mal, kommt es zunächst zu sozusagen sehr, sehr vielen Verkäufen und manche steigen danach ein, was einen Teil des Wiederaufholens auf jeden Fall schon erklärt. Ob und wie stark die US-Investoren jetzt davon ausgehen, dass das, was wir jetzt in der Ökonomie so als steiles, enges V bezeichnen, es geht schnell runter und schnell wieder rauf auf das gleiche Niveau, ob das jetzt in der Form wirklich eingepreist ist oder nicht, ist nicht so, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Was für Europa aber doch etwas anders ist, ist, wir haben ja eine ganz andere sozusagen Finanzierungsstruktur in Europa als in den USA. Wir haben ja viel mehr Bankfinanzierung in Europa als in den USA. Also in den USA sind viel mehr Firmen, sei es über Aktien oder viel mehr noch, sei es über Anleihen, quasi Kapitalmarkt finanziert. Das heißt, man sieht dort ein viel breiteres Bild. Aber bei uns, wenn Sie jetzt das Restaurant X oder das Hotel Y oder die Pension Z, die merken Sie in keinem Aktienkursindex. Die merken Sie in der Bankbilanz oder die lokale Bank merkt dann sozusagen, ob die noch in Verzug sind oder nicht. Und man wird das sehen. Ich würde aber sozusagen, also ich kann auch keinen Investitionstipp abgeben oder nicht, aber ich würde in Zeiten dieser großen Volatilität, die wir jetzt haben, würde ich das jetzt nicht überbewerten, wo jetzt genau die Kurse im Vergleich zum durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis oder sonst wo stehen, weil ja die Bewertungen auch vorher schon teilweise sehr hoch waren, ne? Im historischen Vergleich.
Aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man solche Krisen hat, führt das ja normalerweise, wenn wir nicht alle retten würden, immer auch ein bisschen zur Marktbereinigung. Ich habe heute Vormittag einen Podcast gehört, dass wenn wir seit Kaiserszeiten immer alle too big to fail gerettet hätten, würden wir immer noch alle mit Kutschen fahren und die wären alle staatsfinanziert. Inwiefern bei solchen Krisen findet eine Marktbereinigung statt und ist es dann auch wirklich so, dass es nachher eigentlich effizienter, besser weitergeht?
Ich glaube, es ist ein bisschen was von all dem. Ich beginne mal mit diesem schönen Bild. Selbst wenn wir alle Kutschenunternehmer aus der Kaiserzeit in der hypothetischen großen Kutschenkrise gerettet hätten, ist damit nicht ausgeschlossen, dass nicht irgendeiner von diesen Kutschenunternehmern, weil es auch andere Kutschenunternehmer noch im Wettbewerb gibt, irgendwann aufs Auto umgesattelt hätte. Was ich damit sagen will, ist Rettung von einzelnen Unternehmen, die vielleicht durchaus eine, ich sage mal unter Anführungszeichen, man müsste das vielleicht definieren, Berechtigung haben, am Markt zu existieren, kann ja sozusagen auch nach einer Rettung dazu führen, dass die trotzdem später noch weiterhin auch vielleicht sehr innovative Firmen auch sein können. Also ich würde sagen, sozusagen die Rettungsperspektive, wenn eine Firma gerettet wird, heißt das nicht, dass die automatisch stagnieren muss.
Die Föst ist ein gutes Beispiel, oder?
Die Föst war ein gutes Beispiel ab dem Zeitpunkt, wo sie auch sozusagen dann privatisiert wurde nach dem großen Intertrading-Skandal und all diesen verstaatlichten Problemen. Hat seither eigentlich sozusagen vieles sehr gut gemacht. Und es gibt auch viele andere Beispiele. Wen soll man retten? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Und auch hier gilt, und das ist vielleicht frustrierend, ein bisschen, es gibt keine allgemeingültige Antwort, weil unterschiedliche Situationen in gewissem Sinn unterschiedliche Maßnahmen als, ich sage mal, richtig erahnen lassen können. Wenn wir vor einem Jahr hier jetzt gesessen wären und uns gefragt hätten, sollte man zum Beispiel eine Fluglinie jetzt retten? Ja? Da hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, das glaube ich eher nicht. Es ist vielleicht gut, dass der Wettbewerb jetzt dazu beigetragen hat, mit diesen Billigfliegern und so, dass auch die Ticketpreise bei den, ich sage mal, Linienfliegern nach unten gegangen sind. Und wenn irgendein Linienflieger seine Kostenstruktur nicht in den Griff bekommt, dann fällt er halt aus dem Markt raus. Würden wir das heutzutage noch so sehen? Die wollen Frage, wir nach der Krise rauskommen, sozusagen mit, ohne eine gute Flughafenanbindung in Wien schwächer zumindest, um auch sozusagen, Österreich hat sozusagen eine sehr große internationale Verflechtung, ist ein Tourismusland. Es gibt eine positive Externalität davon, wenn Österreich gut erreicht werden kann.
Aber die Frage ist, soll Österreich eine deutsche Fluglinie mit österreichischen Namen retten?
Das ist die Frage, das ist im Moment ja auch gerade in Verhandlungen. Es mag zwar sich um eine deutsche, im Besitz einer deutschen Mutterfirma befindliche Luftlinie handeln, die bringt aber trotzdem ganz, ganz viele Services für Österreich. Die landen ja trotzdem mit diesen ganz vielen Fliegern in Wien und machen Wien erreichbar. Ja,
würde Wien nicht von anderen Airlines, von der Aer Lingus oder von wem auch immer dann angeflogen werden?
Ja, das ist die Frage, wie sich diese Billigflieger, die ja über noch viel weniger Finanzpolster verfügen, wie die da jetzt eigentlich durchkommen.
Ja, aber ein Beispiel dafür ist Belgien zum Beispiel. Die Sabena, die gibt es ja nicht mehr eigentlich und trotzdem ist Brüssel sehr gut angebunden.
Ja, aber es gibt eine Nachfolgefluglinie, Brussels Airline. Ich glaube mittlerweile ebenfalls im Lufthansa-Reich beheimatet. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche versteckten Subventionen oder auch nicht gibt, aber die sorgen dafür, dass Brüssel auch nach wie vor gut erreichbar ist. Wobei Brüssel sozusagen ein schlechtes Beispiel ist, weil Brüssel aus vielen Ländern angeflogen wird, wegen dieser ganzen europäischen Institutionen. Genau. Aber es macht einen Unterschied. Zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz noch größer, noch wichtiger, also in gewissem Sinn noch exportorientierter. Und der Schweizer Flughafen Zürich, der Neubau, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der wurde geplant und gebaut zur Zeit, wo die Swiss eher noch eine große unabhängige Fluglinie war. Dann ist die Swiss irgendwie gegroundet worden. Und dann war für viele Jahre der Schweizer Flughafen auch irgendwie zu groß. Ich bin jetzt aber kein Fan grundsätzlich jetzt mal von, es muss jetzt jede Firma hier auch gerettet oder sonst was werden, aber was ich sagen will ist, ich glaube schon, dass wir heute, und heute meine ich jetzt diese Krise, vielleicht einen etwas anderen Maßstab drauflegen müssen, als jetzt in dieser normalen Textbuchdiskussion muss die Firma X oder Y jetzt gerettet werden. Es wird sicher zu Fehlentscheidungen kommen. Das lässt sich aufgrund dieser Geschwindigkeit gar nicht vermeiden. Die Metapher ist irgendwie, mit so einer Gießkanne wird jetzt ein bisschen drüber gefahren. Ne? Da jätet man, also da nicht da, da düngt, also da düngen auch nicht. Man gießt dann eben nicht nur die Radieschen, die da rauskommen, sondern da hat man vielleicht auch irgendwelches ungenießbare Gemüse, das vielleicht auch quasi dann mitwächst. Man kann sich aber diesem ungenießbaren Gemüse vielleicht auch in späterer Folge dann noch in Ruhe widmen. Als Metapher zumindest gemeint.
Vielleicht aus diesem Krise Chance und dass so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, dann als Katalysator für irgendwelche Innovationen fungiert. Aus dem persönlichen Bereich, mein Sohn ist jetzt zu Hause, wird zu Hause unterrichtet. Wir reden seit gefühlten 10 Jahren von iPad-Klassen und von E-Learning. Passiert ist nie irgendwas. Und jetzt, viel Raum nach oben, viel Raum für Verbesserungen, aber es funktionieren Videoklassen, es passiert so viel Tolles, so viel Gutes. Jetzt der nächste Schritt mit dem Handy. die Frage an Sie, wie ist es bei Ihnen, bei Ihren Vorlesungen, das soll ja bis zum Sommer, bis zum Ende des Semesters alles online bleiben. Wie geht es Ihnen damit, wie geht es Ihren Studenten damit?
Wie es meinen Studenten damit geht, ist schwer zu sagen, weil ich glaube, sie jammern zumindest nicht, aber ich glaube, die haben jetzt auch viele andere Schwierigkeiten. Ich kann Ihnen sagen, wie wir damit umgehen. Ich gehe regelmäßig ins Studio. Die Uni Klagenfurt hat so ein Studio, wo ich wie so ein Wettermoderator vor einer, in dem Fall grünen Wand stehe und quasi mit der Hand irgendwie auf die hoffentlich richtige Stelle bei der für die Studierenden oder für die Zuseher des Videos sichtbaren Stelle deute. Die stellen wir online und was wir auch machen, ist viel detailliertere Kurs- und Zusatzunterlagen hochzustellen und wir machen so Videoklassen. Ich glaube, dass das schon okay ist. Was aber wirklich fehlt, ist trotzdem meines Erachtens, jetzt sagen Sie, ich bin oldschool, es fehlt aber trotzdem der persönliche Kontakt im Hörsaal, dass ich da sozusagen jemanden direkt ansprechen kann, wo ich die Vermutung habe, der möchte jetzt was sagen, traut sich vielleicht nicht oder wir kommen in eine Diskussion. Das geht über Video so nicht. Das ist auch schwierig, quasi schnell noch auf der Seite von der Tafel, wenn irgendwie was anderes auftaucht, was man vielleicht schon von woanders vergessen hat, quasi noch schnell noch einzuführen. Das heißt, man ist viel weniger flexibel in gewissem Sinn. Was bedeutet, man muss viel mehr vorbereiten und das viel breiter vorbereiten. Also bei diesen Blättern, die ich jetzt online stelle, die sind viel länger als früher, weil ich einfach quasi ganz von vorne anfange, damit jeder sicher alles irgendwie drauf hat. Das kann man eine Zeit lang machen. Das geht sicher auch gut. Vielleicht wird sogar manches elektronisch auch bleiben, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube schon, dass auch dieser persönliche Umgang und auch die persönliche Interaktion, die Diskussion, es ist ein subjektiver Eindruck, ich glaube ein bisschen was fehlt. Aber Krise als Chance gilt sicherlich. Für manche ist die Krise aber auch der Untergang. Ne?
Da gibt es diesen geflügelten Witz gerade, was treibt die Digitalisierung am meisten an? Der CEO, der CIO oder Virus?
Im Moment der Virus offensichtlich. Ne? Ja, wird man sehen. Im Prinzip... Ich meine, vieles wird davon abhängen, wie es auch wirtschaftspolitisch weitergeht. Also ich gehe davon aus, wir werden diese Rezession haben. Die wird sich vielleicht auch weil wirklich sozusagen sehr breitflächig, quasi über alle Sektoren verteilt. Das heißt, ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad ein bisschen dauern wird und dass es gewisse Starthilfen brauchen wird, um da wieder auf einen schönen Pfad zu kommen. Und ich glaube, an der Stelle wären dann schon wirtschaftspolitische Möglichkeiten zumindest theoretisch vorhanden, wo man sagt, man kann jetzt die eine kleine Stellschraube oder die andere ein bisschen in eine Richtung drehen, sage ich mal. Oder einnorden, adjustieren, wie auch immer, was das Wort vielleicht ist, das beschreibt, um da vielleicht in Richtung Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Wenn ich das jetzt genau wüsste, was da jetzt genau die richtige Idee ist, dann wäre ich wahrscheinlich schon auf meiner eigenen Privatinsel, wenn ich das schon alles immer wüsste. Ne?
Ja. Ich bin ja Verfechter davon, dass Steuern auf Arbeit sinken sollen tendenziell und vielleicht andere Steuermodelle deren Fußstapfen treten sollen. Beispiele dafür wären die Tobin-Tax, also diese Kapitalverkehrssteuer, oder der Vizekanzler hat es auch schon angedeutet, er hätte gerne zur Finanzierung Erbschaftssteuer. Sehen Sie dafür jetzt die richtige Zeit kommen, um über Tabus sprechen könnten?
Also in der Volkswirtschaftslehre haben wir eigentlich keine Tabus und ich glaube, es ist der politischen Diskussion geschuldet, wenn das als Tabu bezeichnet wird. Wir sollten uns von Tabus befreien. Dafür ist eine Krise vielleicht auch eine gute Zeit. Sozusagen Denkverbote, Denkrestriktionen, Tabus als stärkste Formulierung einfach mal quasi beiseite zu lassen. Steuern sind ja ein spannendes Thema und Sie haben die Erbschaftssteuer erwähnt. Das ist sicher zu diskutieren. Die Frage ist natürlich, welches Volumen kann ich damit generieren?
Das ist, glaube ich, eher symbolisch, oder?
Klar. Das heißt, wenn man auch nicht mit den falschen Erwartungen reingeht, sondern auch weiß, es handelt sich um einen symbolischen Beitrag, dann ist man nachher auch nicht enttäuscht, wenn man feststellt, ich kann jetzt nicht die Mehrwertsteuer oder die Lohnsteuer durch die Erbschaftssteuer setzen. Wenn man diese Diskussion nicht sauber auch in den richtigen Größenordnungen führt, ist man nachher auch nicht enttäuscht. Solange man das gut auseinanderhält, ist das alles, finde ich, eine feine Sache. Ansonsten Faktor Arbeit versus Faktor Kapital. Im Endeffekt, darum geht es von der Besteuerung, weil es gibt im Prinzip von der Verwendungsrechnung im Prinzip des BIPs gibt es nur Kapital und Arbeitseinkommen. Das gibt diese zwei Produktionsfaktoren. Und das Problem ist halt dieses, dass, und dafür gäbe es dann in der Finanzwissenschaft, heißt dieses Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre auch mehr oder weniger formale Resultate, Theoreme, was auch immer sie wollen, okay. Man muss halt die Steuerbasis dort wählen als steuereintreibende Behörde, wo die Ausweichmöglichkeiten am geringsten sind. Der Ökonom spricht dann immer von der Elastizität. Und es ist eben so, dass Personen weniger mobil sind als Kapital. Daraus folgt, wenn man verstärkt von Arbeitsbesteuerung in beispielsweise Kapitalbesteuerung gehen will, kann man das eigentlich nur machen in einem Wirtschaftsraum, der in Summe hinreichend groß ist, dass aus diesem Wirtschaftsraum hinaus wenig Ausweichmöglichkeiten bestehen.
Europa.
Ich weiß nicht, ob Europa nicht zu klein ist.
Aber niemand, der ein Risiko diversifizieren möchte, weltweit kommt an Europa vorbei, oder?
Europa, wir sind im, Es ist jetzt nicht dasselbe Thema, okay, aber es ist ein verwandtes Thema. Wenn man sich überlegt, in der Umweltökonomie gibt es ja auch sozusagen ähnliche Besteuerungsfragen. Ja? Wir wollen Energie bzw. eigentlich Emissionen oder Schadstoffe eigentlich in Wirklichkeit besteuern. Da hat man schon auch empirisch festgestellt, dass das dazu geführt hat, auch teilweise, außer die Preise sind sehr tief gesetzt für diese zum Beispiel CO2-Zertifikate, dass es durchaus dazu führt, dass Produktionsschritte sogar, nicht nur ganze Produktionen, dass einzelne Produktionsschritte, da wo eben besonders stark emissionsintensiv gearbeitet wird, dass die aus diesem Besteuerungsraum Europa zum Beispiel rausfallen. Also man darf dann die Kreativität, ich sage mal, des Unternehmers, der Unternehmer auch nicht unterschätzen.
Die könnte man über CO2-Zölle ja schließen, diese Lücke.
Ja, das ist aber, gerade CO2-Zölle ist extrem schwer zu verifizieren. Ein zweiter Punkt bei Steuern ist ja, es ist günstig, wenn man die Steuergrundlage relativ genau bemessen kann. Das kann ich sozusagen, außer bei Schwarzarbeit natürlich, bei regulärer Beschäftigung, ne, weil das wird direkt ans Finanzamt gemeldet. Aber bei CO2, was ist denn wirklich der CO2-Content eines Gutes, das in 17 Ländern teilweise produziert wurde, wo ich schon x Gegenrechnungen hatte und wo ich nicht genau weiß, ob welches Werk XY im Land Z jetzt genau welche Technologie verwendet hat. Also das wäre ein sehr, sehr stumpfes Gerät, sage ich jetzt mal. Kann man machen, aber es wäre sehr, sehr, viele würden sich zu Recht sozusagen wegen nicht adäquater Besteuerung wahrscheinlich beschweren. Also je flexibler irgendetwas ist, wie Kapital oder auch Energieverwendung oder so, umso breiter müsste sozusagen der Rahmen sein, wo das eingeführt wird. Ist jetzt traurige Nachricht eigentlich wahrscheinlich, ne?
Aber verständlich, ja. Daniel.
Wenn man über Arbeit philosophiert hat und die Zukunft, dann kommt immer das Thema des Grundeinkommens. Diesbezüglich haben wir jetzt eigentlich ein weltweites Experiment. Ich kenne mich also aus der persönlichen Erfahrung, ich kenne mich so auch nicht. Entweder ich arbeite oder ich bin am Berg, ich bin aktiv, ich tue was und daraus entstehen wieder Projekte. Und jetzt bin ich gefangen, die dritte, vierte Woche. Und das Traurige ist, ich finde Gefallen daran. Also ich weiß nicht, ob ich nachher weiterhin irgendwas arbeiten werde oder nicht.
Ich nehme mal an, die ökonomischen Zwänge werden Sie dazu verleiten, wieder was zu arbeiten, oder?
Naja, wenn weiterhin der Staat mir Geld schickt.
Ja, das wird in der Form nicht passieren. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ich würde das, was im Moment passiert, wirklich als Nothilfe und nicht als Grundeinkommen interpretieren wollen. Jetzt sagt man, am Konto ist es egal, unter welchem Titel das Geld einlangt. Aber ich glaube, es hat vom Spirit her einen Unterschied, ob ich das als Nothilfe oder als Grundeinkommen interpretiere. Und ich glaube, es ist wirklich eine Nothilfe. Zum Thema Grundeinkommen, kann das funktionieren oder nicht? Es hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr in Finnland ein Experiment gegeben mit, ich glaube, einer zufallsausgewählten Stichprobe. Und die haben das Experiment vorzeitig abgebrochen. Also unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, die empirische Evidenz weist bis jetzt in europäischen Ländern darauf hin, dass das so wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Ist auch nicht klar, wer es finanzieren würde.
Warum das immer wieder diskutiert wird, ist ja, weil man sagt, die Maschinen werden all unsere Arbeit übernehmen, aber da ist ja in der Historie auch egal, ob es um einen Pharma ging oder so, dass sich der Markt da irgendwie selbst regelt. Sehen Sie das?
Also es ist so, dass wir bis vor der Krise und mit einem höheren Teilzeitanteil als vor Jahrzehnten, das stimmt schon auch, dass wir eigentlich mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen in Österreich hatten als jemals zuvor. Und das ist in vielen anderen Ländern auch so. Das heißt, es ist jetzt einfach nicht so, dass man davon ausgehen kann, es gibt hier einen fixen Arbeitskuchen Und der wird entweder von Maschinen oder von Menschen gemacht. Und wenn ein größerer Teil von Robotern gemacht wird, bleibt ein kleinerer Arbeitskuchen für Menschen. Dadurch, dass mit mehr Kapital und mit mehr Technologie produziert wird, ist es nämlich so, dass auch dieser Kuchen mitwächst. Ja? Wenn Sie wissen, was ich meine. Ne? Wenn der Kuchen gleich groß bleiben würde, dann kann ich immer nur, wenn einer von den zwei Teilen ein größeres Stück kriegt, muss der andere ein kleineres bekommen. Aber durch den technischen Fortschritt ist es so, dass der Kuchen eigentlich wahnsinnig stark gewachsen ist die letzten 150 Jahre. Und dieses Wachstum des Kuchens war bisher in vielen Ländern hinreichend schnell oder hinreichend stark, dass die Arbeit als solches auf jeden Fall nicht ausgegangen ist. Das ist sogar noch besser. Die Arbeit ist ganz, ganz viel an Arbeit, ist heutzutage viel, viel besser, als es jemals in der Geschichte war. Weil wenn Sie jetzt im Stahlwerk arbeiten, weil wir vorher die Föst erwähnt haben, ist das heutzutage ein ganz, ganz anderer Job als vor 50, 60 Jahren. Da brauchen Sie sich ja nur die Arbeitsunfallstatistiken anschauen. Sie können sich vielleicht auch noch zurückerinnern, ich habe das Jahr jetzt nicht genau im Kopf, wann irgendwann die 5-Tage-Woche eingeführt wurde. Das klingt aus heutiger Perspektive historisch, ist aber nicht so lange her. Wann die 5. Urlaubswoche gekommen ist, 6. Urlaubswoche, all diese Dinge. Also ich glaube nicht, dass man wirklich hier Angst schüren soll, begründet zumindest nicht, zwischen Roboter nimmt der Person die Arbeit weg. Der Roboter nimmt den Personen die direkte Arbeit weg, die direkt substituiert werden kann durch kostengünstigere andere Alternativen. Aber das hat es auch schon immer gegeben. Die Frage ist, ich glaube, das ist die entscheidende Frage, glauben wir, dass dieser Prozess im Moment schneller ist, als er historisch war? Also wir sind in Österreich, wir sind in Kärnten, um genau zu sein. Textilindustrie, Schuhindustrie. So was gibt es in ganz Europa fast kaum noch, ne? Also in Westeuropa. Dieser technologische Wandel, der hat immer schon stattgefunden im Durchschnitt. Und ich sage nicht, dass jeder immer gewinnt, aber im Durchschnitt, jetzt kann man sagen, der Durchschnitt sagt nichts, aber im Durchschnitt ist es so, dass wir in zumindest, ich sage mal, OECD-Ländern, den Ländern, die halbwegs gut funktionieren, metaphorisch gesprochen, auf lange Frist, natürlich gibt es Krisen, jetzt haben wir wieder eine Krise, die Finanzkrise war eine Krise, aber im Durchschnitt ist es über die Zeit für den durchschnittlichen Bewohner eigentlich eine gute Zeit, wo es nach oben gegangen ist. Und wir haben ja auch Gott sei Dank in Europa zumindest diese wunderbare Idee eigentlich dieses Sozialstaats, der ja auch die Möglichkeit bietet, aber nicht nur bietet, sondern auch nutzt, zumindest auch gewisse Umstellungshilfen und Entlastungshilfen auch für Modernisierungsverlierer als Schlagwort zur Verfügung zu stellen. Nehmen Sie Landwirte. Die Landwirte in Europa sind politisch gewollt vielleicht auch und vielleicht auch zu Recht gewollt. Ich möchte das nicht bewerten. Immer noch war eigentlich ein sehr ineffizient produzierender Sektor. Weil effiziente Landwirtschaft, wenn Sie es rein ökonomisch rechnen, heißt, Sie brauchen irgendwie ein 5000 Hektar großes Feld, möglichst eben, und dort produzieren Sie zu Stückkosten Bruchteile. Aber Österreich als Gesellschaft, viele Länder in Europas Gesellschaft, übrigens auch die EU, ist der größte Budgetposten der EU, haben sich entschlossen, unser gemeinsamer Kuchen der Wirtschaft ist groß genug, dass wir uns das quasi leisten können. Also ich bin jetzt sozusagen auch kein, ich bin auch nicht auf Drogen oder so, dass ich jetzt die Zukunft immer nur rosig sehe, aber so im Durchschnitt ist es doch so, bis jetzt die letzten 100 Jahre, mindestens, wenn nicht 150 Jahre, schon so gewesen, dass technischer Fortschritt im Durchschnitt für den Durchschnitt vorteilhaft war.
Und eine dieser Transformationstechnologien, die wir dafür immer benötigen, um das Wirtschaftswachstum immer weiter fortführen zu können, eine philosophische Frage, wird es das immer geben? Wird die Physik, werden wir jetzt aufgrund von Quanten irgendwie noch effizienter werden oder ist irgendwann mal am Ende? Jetzt letztens mit Georg auch die Diskussion, dass irgendwie nichts mehr weitergeht an den großen, in der großen Physiktheorie von vereinten die Naturkräfte.
Grand Unified Theory, ja.
Ja. Aber wird das Wirtschaftswachstum in den nächsten 1000 Jahren so schön weitergehen?
Ich meine, das sage ich jetzt, fragen Sie mich in 1000 Jahren. Ne? Nein, das ist ja. Na, also, also in gewissem Sinne ernsthafte. Das ist eine ernsthafte Frage natürlich. Ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten, weil Sie jetzt die Physik hineingebracht haben. Wirtschaftswachstum muss nicht unbedingt physikalisches Wachstum bedeuten. Das wird oft missverstanden. Sozusagen, dass der Wert eines Gutes steigt, heißt nicht, dass ich mehr Güter produziert habe. Stellen Sie sich vor, wir sitzen hier in Kärnten am Wörthersee und aus dem Wasserhahn, den ich da drüben sehe, kommt das Wasser zu relativ geringen Kosten raus. Ne? Das heißt, da geben Sie mir fast nichts dafür. Wenn wir beide oder wir drei uns aber in der Wüste treffen, Sie haben nichts mehr zu trinken seit 3 Tagen. Aber ich habe noch eine Wasserflasche. Dann wird der Preis für Wasser sozusagen relativ stark steigen. Und es ist aber das gleiche physikalische Quantum. Also man muss unterscheiden, reales Bruttoinlandsprodukt, wenn das wächst, hat es sicher sozusagen zum Teil eine, ich sage mal, Mengen- oder auch Gewichtskomponente vielleicht, ist aber auch eine Wertkomponente. Und die ist eigentlich physikalisch nicht beschränkt.
Wir leben jetzt gerade in einer Zeit der massiven Entschleunigung und eigentlich von einem negativen Wachstum. Ist das Wachstum um jeden Preis Geschichte oder anders gefragt, ändert sich das in der Wirtschaft, dass Wachstum eine andere Dimension bekommt oder eine andere Wertigkeit bekommt?
Ich bin mir schon nicht sicher, dass ich sozusagen dieser Formulierung Wachstum um jeden Preis zustimme. Das mag vielleicht gelten in China vor 20 Jahren, aber ich würde mal sagen, das Wachstum in Mitteleuropa war ja in den letzten 10, 20 Jahren auch nicht um jeden Preis. Wir haben eine striktere Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung als, glaube ich, sämtliche anderen Weltregionen. Wir haben ganz, ganz, ganz viele sozusagen korrigierende Mechanismen, um Dinge, die sonst vielleicht sehr brutal irgendwas zerstören würden, mit zu berücksichtigen. Also ich glaube nicht, dass es noch so um jeden Preis ist. Wird es weitergehen? Ich sehe das ganz pragmatisch. Wenn wir davon ausgehen, weil wir auch im internationalen Wettbewerb stehen, dass wir und als kleines Land im internationalen Wettbewerb stehen, dass wir im Wesentlichen für die globalen Entwicklungen sowas, was der Ökonom Preisnehmer nennt. Ja? Wir werden einfach quasi global irgendwie mitspielen müssen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Es gibt ganz, ganz viele Milliarden Menschen auf der Welt, die jetzt über die Probleme, über die wir hier sprechen, und was jetzt unsere Reduktion des Wohlstandsniveaus in der Corona-Krise ist, die wären froh, wenn sie dieses Problem hätten. Und diese Milliarden Menschen haben einen ganz, ganz starken Antrieb, sozusagen aus ihrer Armut rauszukommen und werden das auch tun. Und das ist irrelevant, ob wir jetzt in Österreich finden, dass das für den Planeten jetzt noch das Richtige ist oder um jeden Preis oder nicht. Es steht uns aber meines Erachtens auch moralisch nicht zu verhindern, dass in Indien und China mehr Wohlstand entstehen wird. Das führt dazu, dass wir auf internationaler Ebene weiterhin mit Wachstum, technischem Fortschritt und wirtschaftlicher Entwicklung einfach mithalten müssen. Ansonsten werden wir irgendwann eine Insel der Unseligen werden, weil österreichische Produkte dann so teuer sind, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dass wir die im Ausland nirgends mehr absetzen können. Was auch bedeutet, dass wir langfristig keine Importe mehr bezahlen können. Das würde im Grenzfall, um das Gedankenkonstrukt zu Ende zu führen, dazu führen, dass Österreich sowas sein müsste wie Nordkorea. Ne? Keine Importe, keine Exporte. Ich weiß nicht, ob das ein sinnvolles Ziel ist. Und noch einen Punkt würde ich noch sagen. Wir haben ja diesen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit. Das ist dieses sogenannte Okunsche Gesetz. Also in der Volkswirtschaftslehre ist ein Gesetz kein juristisches Gesetz. Das heißt, es stimmt ungefähr ab und zu. Und das sagt ungefähr, damit die Arbeitslosigkeit nicht steigt, braucht man ungefähr ein Wachstum circa von fast 2%. Wegen eben zum Beispiel technischem Fortschritt. Damit die Arbeitslosigkeit nicht steigt, muss das BIP ungefähr um fast 2% wachsen. Jetzt kann man sagen, ich will kein Wirtschaftswachstum mehr, ist okay. Würde aber bedeuten, dass wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit steigt. Mit allen negativen Effekten nach unten, weniger Einkommen, weniger Nachfrage. Also ich glaube, die entscheidende Frage für Wachstum ist, wie kann ich es sowohl ökologisch als auch sozialverträglich gestalten in einer Welt, die eigentlich relativ komplex und heterogen ist. Und wo es wirklich Milliarden Menschen gibt, die jetzt an der internationalen Arbeitsteilung teilnehmen und die, ich sage es mal ganz landläufig, die haben wirklich andere Sorgen als ob jetzt als ein Mitteleuropäer, ne? Und einen ganz anderen Antrieb. Da wird es ewig so weitergehen, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, ich bin jetzt so Mitte 40, was in 1000 Jahren ist, ist im gewissen Sinn relativ irrelevant für mich. Aber im Prinzip, wenn ich noch einen Satz sagen darf, also technischer Fortschritt, Wirtschaftswachstum, wir haben vorher von den Staatsschulden gesprochen, wäre schon auch gut, wenn wir das hätten, weil dann einfach rein aufgrund der Algebra, der Arithmetik, die Staatsschuldenquote auch wieder sinkt. Und Leute auch Einkommen haben. Man darf nicht vergessen, 70% circa des Bruttoinlandsprodukts oder 2/3 quasi des Volkseinkommens ist Arbeitseinkommen. Also keine Arbeit, kein Einkommen, heißt keine Arbeit, kein Einkommen bei Personen, bei Menschen.
Wo wir eben da wieder wären, dass wir das vielleicht irgendwann mal wieder zurückzahlen sollten, auch wenn das Beispiel ein schlechtes war mit dem Häuselbauer, aber irgendwann muss man die Kredite, die man aufgenommen hat,
Muss man nicht. Wenn ich als Staat glaubwürdig für immer lebe, also Leben als Metapher, also keinen Endzeitpunkt habe, muss ich auch nicht zurückzahlen. Der Häuselbauer muss ja auch deshalb zurückzahlen, weil erstens einmal das Haus quasi irgendwann nichts mehr wert ist. Ich meine, wie lange steht ein Haus? Und zweitens, weil er selber irgendwann stirbt. Ein Staat im Prinzip stirbt ja jetzt so zunächst nochmal nicht. Gibt es ja keinen Grund zu sagen, 2100 muss ich die Schulden zurückgezahlt haben. 2101 am 1. Jänner löst sich Österreich auf. Wird ja nicht passieren. Gibt keinen Grund. Gibt keinen Grund, die Schulden. Es gibt einen Grund, die Schulden nicht quasi irgendwie unbeschränkt wachsen zu lassen. Aber es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, die Schulden, die muss ich jetzt genau zurückbezahlt haben bis X. Würden Sie als Häuselbauer vielleicht auch nicht wollen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Haus gebaut in der Zeit, wo die Zinsen hoch waren, auch die Realzinsen. Das müssen Sie jetzt zurückzahlen. Und jetzt sind die Zinsen seit vielen Jahren eigentlich relativ tief. Da würden Sie auch lieber umschulden, statt zurückzahlen. Ne? Und wenn Sie zu alt sind, quasi kurz vor der Pension, kriegen Sie halt keine Umschuldung mehr. Aber wenn Sie jetzt noch irgendwie 40 oder was sind und das Haus als Sicherheit haben, dann kriegen Sie relativ leicht noch eine Umschuldung. Und sozusagen ein Staat ist dann wie ein Haus mit Bewohnern, die irgendwie sehr lange leben quasi.
Wenn man sich die Krise so anschaut, es ist ja doch ein massiver Einschnitt, also etwas, das noch nie da gewesen war. Etwas nie Dagewesenes führt meistens zu Veränderung. Sehen Sie Veränderungspotenzial, Notwendigkeit in der Wirtschaft, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt leben? Also die Kapitalismuskritik, Kritik am Neoliberalismus ist ja ewig ausgeprägt, ewig alt, ewig abgelutscht, aber gibt es irgendwas, das sich verändern wird oder verändern könnte?
Ich glaube, vieles davon, wie groß auch jetzt quasi zum einen der Druck für oder der Wunsch nach Veränderung ist, wird, glaube ich, wirklich davon abhängen, wie lange uns diese Situation jetzt begleitet. Ich sage mal, im günstigsten Szenario, dass Ende April ist das alles vorbei und am 2. Mai sagt der Vorstand XY, schaut, ich habe den Impfstoff gefunden, dann wird sich wahrscheinlich ein wenig ändern. Ne? Wenn uns diese Unsicherheit und diese Einschränkungen länger begleiten, dann wird sich vielleicht mehr verändern. Die Diskussion hat ja auch schon begonnen. Und die verstärkt eigentlich einen Trend, der vorher schon begonnen hat, nämlich die Frage, wie stark oder wie viel soll man quasi auf Globalisierung oder auf ökonomisch gesprochen internationale Arbeitsteilung setzen. Sie haben ja auch diese ganze Diskussion gehört, wie furchtbar das jetzt ist oder eben nicht, dass wir jetzt Schutzmaskenproduktion und Grundstoffe für Arzneimittel ganz, ganz stark nur in China produziert wird. Wenn das jetzt hier zu längeren Krisen führen wird, könnte ich mir zum Beispiel erwarten, dass derartige Dinge, die jetzt über Monate ganz, ganz vorne im Bewusstsein ganz vieler Personen sind, dass das vielleicht auch Sektoren sind, die vielleicht ökonomisch gar nicht so bedeutsam sind, in normalen Zeiten zumindest, dass man dort quasi zu einem Umdenken vielleicht zu einem gewissen Teil kommen wird. Was es in der Industrie bedeutet, glaube ich, hängt auch ganz stark davon ab, wie lange diese Verwerfungen anhalten, weil die moderne Industrieproduktion, wie Sie ja wissen, ist ja sozusagen extrem abhängig von sehr komplexen Lieferketten, die sich ja über viele Länder und viele Stationen erstrecken. Und auch da, je länger sozusagen diese Verwerfungen sind, umso mehr wird man wahrscheinlich auch dort zu einem Umdenken kommen. Das klingt zunächst mal gut. Die Handschuhe werden in Österreich produziert statt in China. Das heißt aber schon auch, dass die auch viel teurer sein werden. Weil die werden ja nicht aus Jux und Tollerei in einem Billiglohnland. Ich glaube, außerdem sind, glaube ich, die Handschuhe aus den Philippinen auch teilweise. Ist ja egal, irgendwo in Südostasien, wo es billig ist, werden die produziert. Das heißt, man kann diese Diskussion führen. Heißt aber, dass wir davon auszugehen haben, dass die entsprechenden Güter dann bis zu einem bestimmten Prozentsatz auch wahrscheinlich teurer sein werden. Wie viel hängt wahrscheinlich von den einzelnen Gütern ab? Aber ich glaube, die entscheidende Frage, wie viel sich verändern wird, ist, und das ist jetzt wenig überraschend, wird davon abhängen, wie lange uns dieses Problem jetzt, diese besondere Phase eigentlich begleiten wird. Und je länger uns diese Phase auch begleiten wird mit diesen großen Einschränkungen des, ich sage mal, persönlichen, aber auch wirtschaftlichen Lebens, umso kostspieliger wird es ja auch quasi für Staatsfinanzen und so weiter. Das heißt, da wird sowohl für die Privatwirtschaft als auch für die Staaten, das Problem wächst ja mit der Zeit. Und man wird es sehen. Und Sie haben mich auch gefragt, gibt es eine Notwendigkeit? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich die Frage jetzt nochmal aufgegriffen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht, ob es eine Notwendigkeit gibt. Das ist eine sehr schwierige Frage. ist auch eine politische Frage bis zu einem gewissen Grad. Das muss ich als Ökonom gar nicht beantworten. Als Ökonom kann ich so Dinge sagen wie, es muss halt eine Wirtschaftseinheit wie die Europäische Union bewerten politisch, über den politischen Prozess im Endeffekt, ist es uns das wert, dass wir in der Zeit einer Krise das Problem haben, dass vielleicht bei uns mehr Menschen sterben, weil wir die Gerätschaften und die Handschuhe und das alles nicht haben. Ich meine, da kann man als Ökonom maximal noch versuchen, das irgendwie auszurechnen, was jetzt die eine oder die andere Alternative vielleicht kostet. Aber die Bewertung ist im Endeffekt, als Ökonomen sind wir quasi, oder sollten wir sein, sowas wie die Entscheidungsvorbereiter und Entscheidungsgrundlagen liefern. Aber wir treffen ja Gott sei Dank nicht immer diese Entscheidungen. Wir sollen das auch nicht.
Herr Professor, vielen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden sind für uns und unsere Hörerinnen und Hörer.
So. Vielen Dank, danke, sehr gerne, jederzeit.
Ich glaube, Daniel, das war eine extrem spannende Stunde, oder?
Es war super spannend und es sind viele Sachen, die wir uns letzte Woche nicht erklären haben können oder halt dann irgendwelche Theorien aufgestellt haben von effizienter Markttheorie und so und die Invisible Hand und endlich alles beantwortet und ich weiß auch, dass ich jetzt vor Hyperinflation keine Angst haben muss und mir noch schnell mit meinem Geld Grund und Boden kaufen muss, weil das das Einzige ist, was dann irgendwie übrig bleibt. Also ich komme wieder.
Entschuldigung, das habe ich aber schlafen. Nicht gesagt. Gell? Nur für die Hörer, das habe ich nicht gesagt.
Du Daniel.
Ja, Georg.
Bei einer Stunde, 2:34 Sekunden hat die Aufnahme aufgehört. Eigentlich war der Podcast eh schon zu Ende. Ich habe den Herrn Professor noch gefragt, ob er ganz kurz erklären kann, was das IHS Kärnten ist. Das haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber ich kann es ganz gut erklären eigentlich. Soll ich geschwind probieren?
Erzähl einmal, was ist das?
Also ich habe seinerzeit als Journalist ja einige Geschichten über und mit dem IHS Kärnten gemacht. Das ist eine Forschungseinrichtung, wo Entscheidungen für die Politik aufbereitet werden, wo untersucht wird, beispielsweise eine Konjunkturumfrage, wie es in Kärnten jetzt tatsächlich ausschaut, das ist in diesem kleinen Mikrokosmos, aber durchaus auch ein bisschen über die Grenzen hinaus in Friaul oder in Slowenien. Und Professor Wagner ist dort engagiert, er kommt ja vom IHS in Wien. Das IHS Kärnten ist allerdings eine unabhängige Einrichtung, war lange Zeit gefundet von der Politik, aus verständlichen Gründen, weil eben, wie wir alle ja wollen, Entscheidungen der Politik auf Basis von Daten und von Evidenz, also von Forschungsergebnissen passieren. Das ist derzeit ein bisschen nicht der Fall. Es sollte jedoch meine Meinung und vielleicht deine auch wieder mehr in den Mittelpunkt drücken und mehr Möglichkeiten bekommen. Das IHS hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in Kärnten und ich glaube, wir sollten zumindest den Herrn Professor da unterstützen und das IHS ein bisschen unterstützen und denen ein bisschen Werbung geben. Einen Link zum IHS Kärnten gibt es auf unserem Tischcast, ja.
Ich glaube, er hat auch gesagt, weil es ja gerade Slowenien, Italien und Kärnten auch so die Region, wenn man sagt, ein Europa der Regionen oder die Zukunft ist ein Europa der Regionen, dann war ja das gerade so wichtig, weil er ja eben, weil er hat es ja auch gesagt, oder, dass eben Slowenien und Italien bei ihm da und bei der Arbeit ja auch eine große Rolle spielen.
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass die Politik in der heutigen verwobenen Wirtschaft und Gesellschaft oder so in kleinen Kärnten allein ganz wenig ausrichtet. Wir blicken aber ohnehin über die Grenzen hinaus und da gibt es auch sicher viele Zusammenarbeiten und Entscheidungen, die auch gemeinsam getroffen werden zwischen Kärnten, Friaul und Slowenien.
Ja. Ja, cool, coole Geschichte.
Ja.
Hey Georg, das war stark heute, oder der Podcast, oder? War
mir gut. Hat er extrem gut gefallen, vor allem, weil er Antworten gegeben hat, auf die wir zwei Banausen nie kommen werden. wirklich sehr fundiert, das stimmt, und das hat mir sehr getaugt. Ja. Gut, Daniel, danke fürs Schneiden noch einmal. Wir veröffentlichen es irgendwann in der Nacht heute einmal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr auch nicht gehört habt, war meine Verabschiedung, nämlich danke zu sagen fürs Zuhören. Alle diejenigen, die bis jetzt zugehört haben, ihr habt echt eine gute Entscheidung getroffen. Einerseits, andererseits findet ihr den Podcast wahrscheinlich recht cool und drittens, könnt ihr ihn vielleicht deshalb auch noch teilen oder so. Unsere große Anerkennung und unser unendlicher Dank dafür ist euch sicher. Ihr kriegt 1,256 Millionen Karma-Punkte.
Ja. Gut. Passt, Georg, dann bis zum nächsten Mal, weil da haben wir wieder einen sehr kompetenten Gast, gell?
Wieder einen von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und die freue mich echt schon. Mehr sagen wir noch nicht.
Sagen wir noch nicht. Fein, Georg. Danke für den Podcast.
Gut. Ciao, Daniel.
Ciao.